Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 der Edothek, diesmal mit besonderen Gästen, aber natürlich ist natürlich immer wieder unser lieber Lukas dabei. Hallo, viele Grüße nach Minden.
Hi, Grüße zurück nach Rostock. Hallo Dennis.
Hallo. Und wir haben zwei Gäste dabei, die aus einem anderen Land kommen, ne? Und zwar aus der Schweiz. Und zwar Roger Zollinger und Yvonne, ich weiß den Namen mit Nachnamen jetzt gar nicht, Yvonne?
Rütsche.
Yvonne Rütsche. Einmal aus der Bibliothek Zug und Roger ist aus der Bibliothek. Woher bist du? Aus welcher? Aus
Winterthur.
Winterthur, genau. Und wir haben euch eingeladen, weil, oder beziehungsweise wir hatten ursprünglich Yvonne eingeladen, aber du hast dann noch Roger dazugeholt. Und wir wollen so ein bisschen über medienpädagogische oder generell Angebote in den Schweizer Bibliotheken oder in euren Bibliotheken sprechen. Ich glaube, das wird ganz spannend, weil so die Entwicklungen, wir hatten das ja kurz im Vorgespräch schon, die Entwicklungen ja ein bisschen anders sind als die in Deutschland. So kann man das, genau. So kann man das sagen. Also Yvonne, was machst du denn eigentlich genau in deiner Bibliothek?
Ja, ich arbeite seit August letzten Jahres in der Bibliothek in Zug. Ursprünglich bin ich Primarlehrerin, also das wäre, nehme ich mal an, Grundschule in Deutschland. Mhm. Und ich habe dann eine zusätzliche Ausbildung gemacht, ein CAS, Medienpädagogik, und bin so zur Bibliothek gekommen. Da arbeite ich 60%, 20 davon sind für den Bereich Klassenführungen reserviert. Also ich koordiniere die Führungen mit den Stadtschulen und auch anderen interessierten Klassen. Mhm. Und die 40%, die ich eigentlich meine Hauptaufgabe sind, das ist eben der Bereich Medienbildung, hauptsächlich für Kinder in der Bibliothek Zug, wo ich im außerschulischen Rahmen dann verschiedene Workshops und Angebote für Kinder plane, durchführe, evaluiere, weiterplane.
Genau. Sehr spannend. Und Roger, du arbeitest auch medienpädagogisch.
Also am Rand würde ich sagen, ja, ich bin seit ein paar Jahren Leiter des Makerspace in Winterthur. Mhm. Wir machen dort viel Entwicklungsarbeit, einfach Angebote, die permanent für das Publikum da sind, und entwickeln aber auch gezielt Workshops mit, die dann eben für Schulklassen oder auch außerschulisch im medienpädagogischen Bereich stattfinden.
Spannend. Und was genau, Roger, bietet ihr da so an? Ich hab im Vorfeld schon mal in einem Interview gehört, dass du ein bisschen älter war, was du vorhin schon gesagt hast, aber es war sehr spannend, was ihr dort alles anbietet. Da hattest du erzählt, also ihr wärt die erste Bibliothek in der Schweiz gewesen, die sowas überhaupt gemacht hat.
Ja, also so genau, ich weiß nicht mehr, wann das Interview war, wahrscheinlich 2017 oder so.
Genau.
Mhm. Weiß nicht. Es waren zwei Personen uns aus Winterthur in Köln.
Ah, okay.
Haben dort den Makerspace angeschaut. Ich glaube, das war 2015, und dann haben wir angefangen, da mit 3D-Druck und so weiter zu experimentieren. Zuerst hatten wir einen Drucker einfach als Ausstellungsobjekt quasi, den man da betrachten und dem zuschauen konnte, wie der druckt. Und haben dann eigene angeschafft und auch unser Angebot ausgebaut und breiter verbreitert. Also auch Programmieren oder eben dann Richtung wirklich Medien Workshops gemacht und entwickelt für Schulklassen mit verschiedenen Themen.
Schön. Und macht ihr, Yvonne, du hast jetzt gerade auch nur bisher sehr grob erzählt, was du machst. Geht das in eine ähnliche Richtung, also auch in Richtung Makerspace und Making und Coding, oder machst du auch ganz andere Sachen?
Genau. Also grundsätzlich geht es in eine ähnliche Richtung. Wir sind noch ein bisschen neuer in diesem Business als Bibliothek, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und letztes Jahr habe ich gestartet. Dann habe ich da einige Workshops geplant im Bereich Coding und auch so ein bisschen Mediengestaltung. Also so klassische Workshops, die man kennt, Stop-Motion, Filme mit Kindern. Mhm. Solche gängigen Formate waren geplant, zum einen Testlauf, dann kam Corona. Mhm. Leider konnte ich dann keines davon durchführen. Mhm. Mittlerweile daraus etabliert hat sich das Coding für Kinder, mhm, das wir einmal monatlich durchführen. Mhm. Was sicherlich immer interessant ist, was Neues anzubieten. Jetzt haben wir hauptsächlich mit Galliopes gearbeitet. Zukünftig überlegen wir, wie wir da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können, ein bisschen vielfältigere Tools den Kindern vorstellen können. Wir verknüpfen das auch mit unserem Bestand. Also mittlerweile leihen wir auch Osebot Galliope aus, versuchen so einfach, das zugänglich zu machen für Kinder im außerschulischen Bereich. Also da muss man sagen, dass die Schweizer Schulen im Bereich Coding auch schon sehr viel anbieten. Also wir haben ja einen neuen Lehrplan, da ist Medien und Informatik verankert in der Schule. Ab der 5. und 6. Klasse haben sie eine Wochenlektion dazu in der Schule bereits. Und doch im außerschulischen Bereich für Interessierte können wir so kostenlos Angebote schaffen, dass sich die Schüler auch weiter, also Schüler und Schülerinnen auch weiter vertiefen können. Und das ist so das Ziel mit diesen Coding-Workshops. Und was sich ebenfalls etabliert hat, ich war dann zu Beginn mal bei Roger und habe sein Makerspace begutachtet. Und die Herausforderung ist tatsächlich dann für die eigene Bibliothek ein eigenes Konzept zu entwickeln. Mhm. Ich glaube, das machen so ein bisschen viele. Man schaut so ein bisschen, was machen die anderen. Man möchte das auch. Mhm. Und dann hat man aber selber andere personelle, räumliche Voraussetzungen. Und das war jetzt so meine Herausforderung, das Makerspace von Winterthur auf Zuger Bedürfnisse, Zuger Verhältnisse umzuwälzen. Und da ist jetzt seit letztem Sommer die Digi-Werkstatt entstanden. Wir haben bewusst nicht Makerspace als Begriff gewählt. Das ist ja auch wieder ein sehr weiter Begriff. Was ist ein Makerspace?
Genau, das stimmt.
Ja. Nein, wir haben einen 3D-Drucker in der Ecke und benutzen den nicht, ist ein Makerspace. Die anderen haben ein FabLab mit CNC-Fräse und so weiter, das ist auch ein Makerspace. Mhm. Wir haben jetzt die Digi-Werkstatt mit Plotter und 3D-Drucker, aber die Kunden und Kundinnen eine Stunde Workshop-Zeit nutzen oder buchen können und wir betreuen das ziemlich 1:1, das ist sehr ressourcenintensiv. Das war jetzt ein Pilotversuch. Und der nächste Schritt wäre jetzt da ein bisschen mehr Partizipation mit einfließen zu lassen. Und wir wollen eigentlich, dass die Bevölkerung eben nicht nur konsumieren kann, sondern eben auch daran teilhaben kann. Und da versuchen wir jetzt mit Jugendlichen, mit einer Jugendanimation zusammenzuarbeiten und so Kooperation als Partner ins Haus zu holen. Und ja, wie eine Gemeinschaft auch für dieses ganze Digitale aufzubauen. Aber das ist ja ein größeres Ziel. Wir sind kleine Schritte am Machen und das wäre unsere Vorstellung. Genau.
Klingt spannend, vor allem, dass es in der Schule bei euch auch schon so verankert ist. Also hier jetzt mal sogar gerade dabei, zumindest in meinem Bundesland, das teilweise in der Kita schon anzufangen und einige, vor allem Programmierung schon in der Kita zu machen. Mit den B-Bots und Co., das kennt ihr bestimmt auch schon, aber das ist hier jetzt auch sehr vertiefend jetzt gekommen, dass das die Kitas auch anbieten müssen sogar. Also es ist in so einer Konzeptionierung schon integriert. Das fand ich ganz spannend, weil das jetzt wohl auch relativ neu, für unser Bundesland relativ neu und auch im Bundesgebiet noch nicht, bei uns in Deutschland noch nicht so verbreitet ist. Es gibt zwar immer so kleine Medienprojekte in Kitas und Co., aber es ist jetzt hier wirklich so Programmierung und Co. auch in der Kita in Mecklenburg-Vorpommern integriert und teilweise auch in Horten. Dasselbe. Also das wird gerade sehr, sehr stark nachgefragt. Also und wie ist das bei euch so? Mit vor allem im Kita-Bereich, habt ihr da auch so Anführungspunkte, wo ihr was mit Kita-Kindern macht?
Also bei uns gab es Gruppen, die, also wir haben sind noch Teil der Roberta-Landschaft. Mhm. Haben da auch regelmäßig Veranstaltungen, die auch außerschulisch sind, also an freien Mittwochnachmittagen. Und da hatten wir schon Gruppen aus, ich glaube, es waren aber Horte, nicht Kitas, wenn ich mich recht erinnere. Die kommen dann einfach da bei uns vorbei, aber sie haben, glaube ich, selber nicht die nötige Infrastruktur.
Das ist hier, also hier ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt einige Kitas und Horte, die das schon haben, teilweise nicht. Also wir versuchen gerade hier in der Stadtbibliothek auf Dauer eine Bibliothek der Dinge einzurichten, um das so ein bisschen zu kompensieren, damit die auch so OSO-Bots oder auch Blue- und B-Bots ausleihen können. Das ist so unsere Idee, auf Dauer das anzubieten. Da sind wir gerade dabei, das irgendwie aufzubauen. Das ist aber, seitdem diese Konzeptionierung bei uns jetzt im Bundesland da ist, relativ schwierig, weil die noch nicht so weit sind alle. Das gibt es jetzt ein paar Monate, dass die jetzt da ist und jetzt auch wirklich verschriftlicht worden ist. Und da sind jetzt alle Kitas und Horte in Mecklenburg-Vorpommern dabei, da ihre Konzepte zu machen und ihre Kita so umzubauen, dass das auch wirklich angeboten wird. Das ist natürlich vor allem spannend, weil nicht jede Kita natürlich gerne mit Medien arbeitet. Es gibt natürlich auch so Ausrichtungen wie Montessori und Co., die das eigentlich gar nicht wollen. Und das merke ich halt. Aber ansonsten ist das aber eine sehr, sehr spannende Entwicklung, was da so passiert. Und bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist auch so, hat man auch wie bei dir, Yvonne, den Informatikunterricht und den Medienbildungsunterricht zusammengelegt. Also sehr, sehr ähnlich wie bei euch. Das ist hier auch sehr seit einigen Jahren schon als Unterrichtsfach, allerdings erst ab der siebten Klasse erst wirklich zusammen. Da sind auch einige Lehrer, haben da echt Probleme, das alles so zusammenzukriegen, dass sie, weil sie eigentlich ursprünglich Informatiklehrer sind, das irgendwie zusammenzubekommen und zu sagen, okay, jetzt muss ich auch noch Medienbildung irgendwie machen. Und da werden halt auch ganz oft von uns dann oder von mir dann auch Angebote genutzt, obwohl ich das nicht gar nicht alles komplett kompensieren kann. Das ist auch ein bisschen unmöglich als Einzelperson, aber es gibt da viele Anknüpfungspunkte.
Hast du Beispiele für so ein Projekt?
Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich hab eine Gaming-Tester-Gruppe, so ähnlich wie Lukas das auch hat. Das nennt sich bei mir Gaming-Club, wo sich Jugendliche regelmäßig treffen, um Spiele zu testen. Die bin ich gerade dabei, ein bisschen umzubauen, weil da wird es dann auf Dauer darum gehen, Let's Plays zu machen. Also wir werden Let's Plays produzieren. Ich habe ein kleines Social-Media-Studio, oder ich darf ein kleines Social-Media-Studio kaufen, das ich durch ein Projekt finanziert bekomme. Und da werden wir wirklich kleine Sendungen produzieren zum Thema Games. Und ich habe auch ein Angebot, wo es darum geht, den Gaming-Club Schule zu machen. Und da sie ja halt auch Games im Unterricht, im Lehrplan drinstehen haben, also sich damit auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Altersstufen, Abgrenzung und so weiter, wird das ganz gut angenommen, dass Schulklassen dann bei mir Spiele testen und spielen dürfen während des Unterrichts. Das kennen die natürlich sonst so nicht. Das finde ich natürlich mega interessant, weil die Schule natürlich nicht die eigenen Konsolen und so hat. Und wir natürlich die Infrastruktur haben, um sowas mal anzubieten. Und das wird sehr gerne genutzt und die Jugendlichen sind immer sehr erstaunt, dass sie wirklich mal selber spielen dürfen und die Spiele bewerten dürfen. Und teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, was so die Spiele angeht. Ich versuche halt auch immer wirklich so Spiele zu nutzen, die man nicht unbedingt kennt. Also auch bewusst immer ein, zwei Spiele zu nehmen, die sie noch nie gehört oder nie gesehen haben. Klar ist immer so einer dabei, den sie auch kennen. Das mache ich bewusst auch, aber ansonsten sind es immer zwei Spiele noch dabei, die sie nicht noch nie gespielt oder noch nie was von gehört haben. Das finde ich immer ganz spannend, was dann so für Ergebnisse rauskommen, vor allem wenn es so Spiele sind, die aus dem Indie-Bereich kommen und die sie noch nie gesehen haben und die Spieleprinzipien natürlich ein bisschen anders sind als so die Mainstream-Spiele, die man sonst so spielt.
Ist das Thema Gaming bei euch in der Bibliothek oder in den Bibliotheken auch Thema oder habt ihr euch wirklich mehr auf diesen ganzen Making- und Coding-Bereich spezialisiert?
Also bei uns ist das schon Thema. Wir haben auch so Versuchsballone über die Ferien gemacht mit Minecraft, dann versucht, Programme zu gestalten, die teils spielerisch waren und teils dann Coding in Minecraft und so weiter. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das schon irgendwie institutionalisiert wäre. Wir haben einfach sonst so reine Spielformate für Kinder eher, aber dann so Gamezeit, wo sie wirklich kommen und dann ein Spiel spielen können. Und sonst versuchen wir halt beim Coding auch mit Scratch einfache Spiele zu machen oder so, oder einfach aufzuzeigen, wie man selber Spiele machen könnte.
Aber das klingt schon nach total viel. Also ich glaube, da sind viele Bibliotheken hier, die auch sagen, sie machen ganz viel im Bereich Gaming, die aber noch gar nicht in diese Richtung gehen, dass sie auch selber mit den Kindern oder Jugendlichen programmieren. Cool. Achso, du wolltest auch noch was sagen.
Nee, mach Yvonne. Ja, lass mal Yvonne reden. Genau.
Ja, ich glaube, wir selber in der Bibliothek, uns ist es immer wichtig, wenn wir etwas machen, soll es auch ein Stück weit mit unserem Medienbestand vor Ort verknüpfbar sein. Mhm. Und Gaming hat sich jetzt für uns, also wir machen auch teilweise gewisse Gaming-Aspekte eben in Coding-Workshops.
Ja.
Die kommen vor,
klar.
Wie der Roger erklärt hat. Aber wir leihen keine Games aus.
Ah, okay. Mhm.
In der Schweiz gibt es Bibliotheken, die Games ausleihen. Zum Teil sind es aber auch die Ludotheken.
Also, okay, unterscheidet da. Spannend.
Genau, und je nach Gemeinde, Kanton hat die Ludothek Games, die Bibliothek Games und dann ändern sich natürlich auch die Inhalte bei der Vermittlung sehr stark. Und wir prüfen, ob wir uns Games anschaffen, aber ob das dann kommt oder nicht, wissen wir jetzt noch nicht. Aber eben so rein von der Vermittlungsaspekt her macht es jetzt momentan für uns wenig Sinn, beim Thema Gaming ein Player zu sein. Was ich aber sehr spannend finde, es gibt ja den TOMI, den Deutschen Kindersoftwarepreis.
Genau.
Ja. Und soviel ich weiß, haben 3 Schweizer Bibliotheken das erste Jahr hier mitgemacht. Und mir fällt spontan gerade Basel ein. Also es gibt da auch Bibliotheken in der Schweiz, die da sehr stark mit dabei sind und gerne da teilhaben.
Ja, es sind ja hier in Deutschland einige Bibliotheken, aber nicht jede, weil man muss ja natürlich auch wissen, dass man dafür auch etwas Geld hinlegen muss, um da teilnehmen zu dürfen. Obwohl das auch sehr viel im Endeffekt hinten rauskommt. Ich meine, man kriegt Konsolen, man kriegt die Spiele und Co. Das ist ganz. Ich bin auch am Überlegen, da mitzumachen auf Dauer, weil das für meine Gaming-Club-Gruppen, ich habe sogar 2 Stück, weil die Nachfrage so groß ist, dass ich 2 Gruppen aufmachen musste, da eine Option wäre, das noch einzubinden. Und also bei mir ist halt Gaming eher so nebenbei entstanden, weil es halt ein Gaming-Angebot in einer Stadtteilbibliothek, die wir noch haben, oder wir haben 5 Stadtteilbibliotheken, entstanden. Und da habe ich gesagt, irgendwie brauchen wir was auch in der Zentralbibliothek. Und da habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt, weil Lukas macht ja zum Beispiel auch seine Gaming-Tester-Gruppen, seine Spieltester-Gruppen, die er hat, oder Gruppen, sind das mehrere, ne, oder?
Ja,
mehrere.
Genau.
Und so ein bisschen nicht orientieren, aber da es ja den Spieletester NRW gibt, oder ja, den Spieletester, Spieleratgeber NRW heißt er, gibt, genau. Und wo Lukas ja mitmacht. Das gibt es ja leider in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Und deswegen muss ich das natürlich auch alles selbst machen und die Spiele selbst raussuchen und mir überlegen, welche Spiele spielen wir überhaupt. Aber das ist halt das Gaming. Der Gaming-Bereich ist nur ein kleiner Aspekt, den ich mache. Ich mache halt genauso wie ihr zwei auch Robotik, Programmierung. Ich mache auch jetzt demnächst Podcasting mit Gruppen, weil wir ein portables Podcast-Studio bekommen werden. Also wo noch sehr, sehr viel laufen wird. Und halt auch eine Robotik- und Programmierwerkstatt in einer Stadtbibliothek, wo wir dann Lego, Mindstorm und Spike und Osobots uns anschaffen werden, um dann mit einer Schulklasse oder sogar als Ganztagsangebot dann sogar regelmäßig eine Gruppe bei mir in der Stadtbibliothek haben werden. Also es wird nochmal richtig spannend bei mir im nächsten Jahr und da kommt relativ viel und es ist halt, hat sich halt einfach so entwickelt, weil ich habe vorher Radio und Fernsehen gemacht und was ganz, ganz anderes und das ist ganz spannend, wie sich das jetzt gerade so in den letzten 3 Jahren bei mir entwickelt hat jetzt. Und jetzt kommt sehr viel in den Bereich Programmierung, Gaming ist immer bei mir irgendwie präsent und halt auch Audio- und Filmarbeit.
Kurzer Einwand nochmal oder beziehungsweise Rückblick auf den TOMI. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also es sind wirklich 3 Bibliotheken in der Schweiz. Basel, Basel-Land, ist das wahrscheinlich das Umland von Basel? Und Bern ist noch dabei. Und tatsächlich ist auch Österreich mit einer Bibliothek in Dornbib dabei. Also schon in 3 Ländern ist der TOMI unterwegs. Sehr schön.
Sehr schön. Genau, also so viel ich weiß, gibt es sogar wie ein Partner für in der Schweiz, BiblioPlay, die da extra sogar etwas aufgebaut haben, damit das auch so stattfindet, die da unterstützen. Also wenn man das mal recherchiert, biblioplay.ch, die da sehr stark im Gaming im Aufbau sind.
Ja, spannend. Das können wir vielleicht auch
In den Shownotes reinpacken.
Das heißt, Shownotes genau, mit reinpacken.
Machen wir gerne. Habe ich auch schon mal gesehen, als auf der Tommy-Seite ist das auch irgendwie verlinkt, auch nochmal, dass man das nachgucken kann. Und es werden ja auch immer mehr Bibliotheken, die da mitmachen. Also das merke ich halt auch. Ja. Ich werde auch immer wieder angefragt, ob wir nicht mitmachen wollen. Das werden wir auch, ich denke, hoffentlich nächstes Jahr tun. Dann muss ich das nochmal absprechen, wie das genau laufen wird. Aber spannend, dass halt auch die Schweizer Bibliotheken jetzt sehr aktiv sind und mal sehen, wie sich das noch entwickelt.
Spannend. Was ich gerade eben noch gedacht habe, oder beziehungsweise was ich so ein bisschen noch zurück oder so ein bisschen allgemeiner fragen wollte, weil das finde ich auch nochmal ganz spannend, wenn wir ja irgendwie wirklich in ein anderes Land gucken. Wie ist das denn insgesamt so in der Bibliothekswelt? Also ist das, was ihr macht, eher so, sind das so kleine Leuchtturmsachen oder versuchen da jetzt möglichst viele Bibliotheken auch in den Bereich Medienbildung zu gehen und wie wird das quasi von den Bibliotheken auch aufgefasst? Also weil ich kenne das halt von mir, ich bin jetzt seit 6 Jahren oder von uns in der Bibliothek tätig und da ist ja nicht irgendwie, da haben ja nicht alle gesagt, juhu, jetzt haben wir endlich Medienpädagogik, sondern da gab es ja auch immer so die Leute, die gesagt haben, hä, was hat denn das in der Bibliothek zu tun und warum müssen wir denn jetzt hier mit Gaming und Coding irgendwas machen, wenn wir doch eigentlich ja Bücher ausleihen und Lesungen machen? Wie ist das, wie kommt das bei euch insgesamt an?
Also ich habe ja tatsächlich als Medienpädagogin ohne bibliothekarischen Hintergrund vor 1,5 Jahren gestartet in der Bibliothek Zug. Und ich war tatsächlich positiv überrascht. Mhm. Weil es ist ein neues Tätigkeitsfeld. Es ist eine große Veränderung. Ich greife immer wieder in den Bibliotheksalltag ein, mit eben die Benutzung, die dann plötzlich halt auch erklären muss, dass ein Osabot ist, wie ein Calliope funktioniert, warum der Calliope vielleicht nicht funktioniert, muss man ja dann auch erklären können, wenn man es ausleiht, wie man die Probleme beheben kann. Und ich habe das wirklich als sehr positiv erlebt. Also das gesamte Team ist interessiert an meinen Aufgaben, auch an dieser Entwicklung. Es ist auch von allen, wird es mitgetragen, dass sich die Bibliothek weiterentwickeln soll. Es wird auch insgesamt befürwortet. Also ich mache da wirklich gute Erfahrungen. Und ich habe dann, bevor ich die Digi-Werkstatt quasi der Kundschaft vorgelegt habe, habe ich das auch mit dem Team getestet. Und auch da war das Interesse groß und man möchte mal schauen, wie das funktioniert, was ist das. Einige übernehmen dann auch bereits jetzt Tätigkeiten. Also es ist so wie ein kleines inoffizielles Medienbildungsteam entstanden, die jetzt alle auch den 3D-Drucker bedienen können, die Probleme lösen können. Man tauscht sich aus, wenn man etwas rausfindet, gibt es gerade einen Teams-Chat, man stellt das da rein, man möchte tüfteln. Ja, also cool. Muss hier auch mein Team loben. Voll gut.
Also ein Lob ans Team der Bibliothek Zug.
Also, es funktioniert nicht überall so gut, das weiß ich auch, dass es manchmal auch Konflikte gibt, vor allem wie man arbeitet, wie man bestimmte Sachen, Herangehensweisen und Co. Das erlebt mich aus vielen Erzählungen und so etwas. Also da gibt es verschiedene, es liegt auch immer oft am Ort, am Team, wie die Bibliothek überhaupt ausgestattet ist und welchen Platz man überhaupt hat. Das ist immer so, Platz ist ja immer ein Problem. Also eigentlich braucht man immer eine größere Bibliothek, als man die eigentlich hat, um sich da nicht auf die Füße zu treten. Also das ist immer echt ein Problem. Aber ansonsten merke ich halt auch, dass es man sehr gut wahrgenommen wird als Medienpädagoge in so einer Bibliothek auch in der Stadtgesellschaft man teilweise auch etwas anders wahrgenommen wird als Bibliothekarinnen, so als Standing, sage ich mal, was ganz spannend ist. Aber ansonsten kann ich mich auch nicht beklagen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort irgendwelche Vorbehalte haben. Man muss halt viel erklären, das ist halt so, wenn das neu ist, aber das funktioniert schon.
Ja, bei uns? Ja, das wollte ich gerade fragen, genau.
Ist es ähnlich, würde ich sagen. sagen wie bei Yvonne, die Akzeptanz ist groß im Haus hier. Auch wir haben ja neben der zentralen Stelle noch kleinere Bibliotheken in den Quartieren, die sind auch sehr an den Inhalten interessiert, möchten auch selber gern Sachen machen in der Richtung. Wir wachsen jetzt auch in der Bibliothek, die auch viel zu klein ist, schon lange, und beanspruchen weitere Räume für ein Atelier, wo wir nähen und einen Lasercutter aufstellen und ein Studio einrichten oder eingerichtet haben. Und da, wenn es um Platz geht, dann wird es manchmal schon ein bisschen schwieriger, obwohl das Interesse immer noch sehr groß ist. Und ich finde aber auch, wir werden wirklich mitgetragen mit den Inhalten, das tragen alle mit. Und ich glaube, auch wenn man über unsere Bibliothek hinausschaut und schaut, was sonst in der Schweiz passiert oder in der Ausbildung in der Schweiz passiert, da kommen immer die Studentinnen und Studenten, die kommen jeweils einmal zu uns im ersten Semester. Und für die ist das auch schon völlig normal, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt da ein solches Angebot anschauen kommen und nicht nur, oder Bücher meine ich nicht nur, meine ich nicht abwertend, aber halt eben, dass es breiter ist. Das Angebot ist wirklich viel breiter geworden. Und das ist schon eine Normalität, glaube ich.
Ja, schön. Ich habe noch einen Punkt, den ja gerade die ganze Zeit in meinem Kopf ist dazu, weil du gerade noch erzählst, dass ihr da noch mit Atelier und Nähmaschinen und Lasercutter, wie ist denn das mit der Finanzierung bei euch? Das ist in Deutschland auch immer so ein bisschen spannend, das irgendwie zu überblicken. Es gibt dann hier bei uns einmal natürlich die Kommune, die Geld geben kann, aber da ist es ganz oft schwierig, dass da irgendwie gerade für Technik oder größere Sachen Geld angeschafft wird. Und dann gibt es halt, je nachdem, in welchem Bundesland ist, halt Bundesmittel und Landesmittel, genau. Und beim Bund gibt es manchmal dann auch Projekte. Gerade gab es etwas größere Töpfe. Ich denke, das hat auch ein bisschen mit Corona zu tun. Da gab es auch vom DBV Wissenswandel, ne?
Dennis? Genau, der Deutsche Bibliotheksverband hat einen Wissenswandel für alle Bibliotheken in Deutschland sozusagen mit Neustartkultur herausgegeben, wo man Gelder beantragen konnte. Es gab noch mehr Töpfe. Es gab so viele Töpfe zu Corona-Zeiten jetzt gerade, dass man, da konnte ich jetzt auch sehr von profitieren. Deswegen kann ich mir auch so ein Social-Media-Studio einrichten gerade. Das wäre sonst auch nicht möglich. Also das
Also gerade ist es ganz gut, ja. Aber sonst ist es, also in den letzten Jahren war es auch manchmal ein bisschen schwierig. Da gab es zwar schon auch ganz schöne Projekte, also gerade so auch Kultur macht stark ist ein großes Projekt, wo dann auch Bundesgeld, also vom Bund reinkommen, aber die sind dann immer sehr stark an verschiedene Bedingungen geknüpft und da muss man immer ganz gut gucken, wie kommt man denn jetzt dann im Endeffekt oder kann man denn auch das, was man als Idee hat, auch wirklich realisieren? Wie klappt das bei euch in der Schweiz?
Also wir sind hauptsächlich von der Gemeinde finanziert. Das wäre dann die Kommune, nehme ich an. Mhm, genau. Und da kommt eigentlich der allergrößte Teil des Etats her. Und da gibt es schon, also die Politik, die bestimmt mit, was die Ziele sind. Es geht, also es war auch dann am Anfang, wo es darum ging, neue Felder sich zu erschließen, auch gab es Diskussionen mit der Politik, ist das nun wirklich Aufgabe einer Bibliothek oder ist es unsere Aufgabe, dass wir da neue Felder uns eröffnen oder unsere Fühler ausstrecken. Und dann gibt es schon auch die Möglichkeit vom Kanton Gelder, also im Kanton Zürich gibt es diese Möglichkeit, da für Projekte Finanzierung zu mit Projekten, mit Konzepten Finanzierung zu beantragen. Und aber wie du sagst, Lukas, da gibt es dann, daran sind dann gewisse Bedingungen geknüpft oder das muss dann vereinbar sein mit den Zielen, die man verfolgt. Aber solche Projekte, also Finanzierung über solche Töpfe, da gibt es auch bei uns Projekte, die wir so finanzieren.
Spannend. Das läuft bei uns im Zug genau gleich. Was bei uns momentan interessant ist, wir haben neben unserer Bibliothek ein freistehendes, leerstehendes Haus. Das Haus zum Lernen, das befindet sich momentan in einer Zwischennutzung. Das ist jetzt auch quasi gerade so ein politisches Thema, denn es soll bespielt werden, dieses Haus, mit Bildungsthemen. Und da wird sich jetzt herauskristallisieren, inwiefern die Bibliothek ein Partner sein wird und welche Ziele dann daraus resultieren. Und die Sachen, die ich jetzt mache, die mache ich mit dem laufenden Budget. Ich arbeite aber vor allem mit Sachen, die wir schon haben. Und ja, überlege mir so Konzepte auf die bestehenden Tools, Gadgets, Technik, was wir halt gerade zu haben. Und das finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, wenn ich jetzt komme und schon ein riesiges Konzept habe, werde ich mich jetzt nicht wohlfühlen. Ich glaube, wir sind wirklich noch im Aufbau und machen mal die ersten Schritte, die ersten Erfahrungen, dass wir überhaupt eine Grundlage dann haben, um bei einem politischen Entscheid dann auch zu sagen, jawohl, wir haben dieses Pilotprojekt gemacht mit denen und denen Bedingungen. Unser Ziel ist nun dieses und dieses Projekt. Dafür brauchen wir diese und diese Mittel und dieses Budget. Aber das ist ja alles eine Entwicklung bei uns, die momentan läuft.
Spannend.
Also total gut, ja.
Also bei uns ist ja immer die Diskussion auch so, was Ausbildung angeht. Du hast ja erzählt, Yvonne, du hast noch einen Zusatz zur Medienpädagogik gemacht. Was ist das? Ist das was Besonderes in der Schweiz, was du dort gemacht hast?
Meine Lehrerausbildung ist ein Bachelor.
Ja, logisch. Ist ja auch so, ja.
Und das ist einfach eine CAS-Ausbildung mit 15 ECTS-Punkten.
Ah, okay.
Bewertet, genau. Und Inhalte sind so Medienforschung, Mediengestaltung, Erziehung, Didaktik, Recht. Was ist Medieninformationskompetenz? Es ist eine Ausbildung, die nicht nur für Bibliotheken angeboten wird, sondern darin sind Bibliothekarinnen, Lehrpersonen, Berufsleute aus sozialer Arbeit. Also es ist eine Querbeet-Ausbildung.
Was ich mal spannend finden würde, gibt es in euren Städten auch andere Medienbildungsaktive, mit denen ihr zusammenarbeitet zum Beispiel? Gibt's da irgendwelche Kooperationen, die ihr dort macht?
Also bei uns gibt es verschiedene, die wir immer wieder beiziehen, auch für Veranstaltungen oder einladen. Wir versuchen mit dem Fab Lab immer wieder zusammenzuarbeiten. Das ist als Verein organisiert. Dann gibt es die Hochschule, eine technische Hochschule, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, die sehr stark auf dem Platz Winterthur präsent ist. Und es gibt die Mechatronikschule, die eine Berufsausbildung anbietet im Bereich Automation, Mechatronik, Polymechanik. Und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Das Technorama gibt es, ist ein großes Museum, so ein Wissensmuseum. Und dann gibt es spezifisch für Schulen gibt es eine Stelle in Winterthur, die Abteilung Schule und Computer. Das ist so wie ein Kompetenzzentrum innerhalb der Schule, die halt für die Schulen eben auch Robotik zur Verfügung stellt und auch Einführungskurse durchführt.
Spannend. Ja, gibt es hier vereinzelt in den Gemeinden und Kommunen auch, allerdings eher so, ja, nur für Schule gedacht, wo man, also Kreismedienzentren nennen sich die oder Stadtmedienzentrum oder wie auch immer, das gibt es ja auch, aber nicht so, hat nicht jede, ist das, das ist bei jeder Kommune oder bei jeder Gemeinde etwas anders aufgestellt. Teilweise sogar mit medienpädagogischen Leuten, die auch für Schulen beraten und so, das gibt es ja auch. In NRW ist das relativ, da gibt es halt so Medienberater, die ja relativ viel machen, die dann auch in Kreismedienzentren und Co. dann aktiv sind.
Spannend.
Und du hast auch erzählt, ihr habt ein Studio. Was für eine Art Studio wollt ihr denn einrichten oder habt ihr eingerichtet? Ist das jetzt eine Art Atelier oder ist das nur ein Studio, wie man sich das vorstellt, mit Kameras und Co.?
Ja, genau. Also wir haben ein Bild- und Tonstudio, ist es so zweigeteilt, ein separater Raum. Wir haben einen Computer mit Software Und für Audioproduktionen oder Podcasting mit Mikrofonen und Instrumenten und einer Aufnahmekabine. Wow. Und dann haben wir einen Bildbereich mit Greenscreen und Kameras und einem Schnittplatz.
Und ihr habt ja ein freies Radio in eurer Stadt, arbeitet ihr da auch mit dem sehr, sehr eng zusammen? Gibt es da auch irgendwie Kooperationen?
Also im Moment gerade nicht. Mhm. Es gab früher mal eine Literatursendung, ist aber ein paar Jahre her schon. Und sie sind jeweils für Veranstaltungen, gibt es Medienpartnerschaften, aber jetzt so eine Kooperation im Audiobereich gibt es im Moment nicht.
Ah, okay, weil wir haben hier auch ein freies Radio in Rostock, mit dem ich relativ viel mache. Wir haben sogar einen offenen Kanal, mit dem ich hier relativ viel arbeite, wo ich dann teilweise die Ergebnisse aus Workshops und Co. dann auch dort ausstrahlen lasse. Das ist immer ganz schön, weil dann auch mal noch eine Zweitverwertung passiert. Und die machen halt auch relativ viele Medienbildungsangebote auch selber. Und da versuche ich halt auch immer mit denen zu kooperieren und die auch mal zu uns zu holen. Oder wir gehen mal zu denen, wir gehen mal ins Radiostudio und produzieren eine Sendung. Und sozusagen den Austausch dazu haben, das funktioniert ganz gut. Aber ich weiß, dass in der Schweiz halt auch relativ viele Sender auch aktiv sind. Und deswegen fand ich jetzt mal spannend, dass ob es da so eine kleinere Verbindung gibt. Aber es ist cool. Also
ich gucke gerade ein bisschen auf unsere Liste, was wir eigentlich noch, worüber wir sprechen wollten. Und jetzt sehe ich hier gerade Stellensituation in der Schweiz. Ich glaube, ihr habt, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt, als was ihr genau eingestellt seid. Yvonne, du bist aber wirklich auch als Medienpädagogin oder wie heißt das bei euch eingestellt?
Ja, so einen offiziellen Begriff gibt es das. Gibt es einen Begriff? Ich nenne mich selbst Medienpädagogin. Mhm. Ich glaube, ja, aufgrund dessen, dass ich mich doch als Pädagogin identifiziere, aber jetzt halt im Medienbereich tätig bin. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine eher neuere Entwicklung. Leute, die keinen bibliothekarischen Hintergrund haben, eingestellt werden, halt aufgrund dessen, dass sich Bibliotheken weiterentwickeln. Ich erlebe viele sehr technikaffine Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die sich einfach auch da hineinknien in diese Welt der Medien und auch der Pädagogik, sind ja zwei.
Das heißt, wenn ich jetzt mal Roger frage, du bist Bibliothekar oder?
Also ich bin eigentlich Musiker ursprünglich und ich
gut.
wurde eingestellt, weil eine Stelle offen war eben für die Betreuung des Medienbestands im Bereich Popmusik.
Okay, und dann hast du dich dann selbst so in die Richtung, hast du dich auch weiterentwickelt, fortgebildet oder hast du das einfach auch...
Also ich habe dann einen Master of Advanced Studies gemacht im Bibliotheksbereich, aber.
Okay.
Spannend. Und jetzt ist meine Hauptaufgabe ist eigentlich, also ich bin Teamleiter dieses Teams, das all diese Angebote betreut.
Oh. Spannend. Und guckt ihr auch schon mal über den Tellerrand? Gibt es mittlerweile andere Bibliotheken, die auch sowas wie deine Stelle in Yvonne dann auch ausschreiben? Oder ist das wirklich so einer der ersten, die wirklich sagen, wir brauchen jetzt jemanden, der Medienbildung bei uns macht und stellen extra so jemanden ein?
Sehe ich ehrlich gesagt weniger. Okay. Das ist mir nicht aufgefallen. Weißt du etwas,
Roger? Nein. Ich glaube, also bei uns gibt es auch jemanden, eine Person hat auch dieselbe Ausbildung gemacht oder Weiterbildung. Und ich habe das Gefühl, es ist häufig so, dass vielleicht Personen, die schon bibliothekspädagogisch tätig sind, sich dann weiterbilden in so eine Richtung, aber Stellen wirklich so spezifisch habe ich jetzt auch, glaube ich, noch keine gesehen.
Spannend, weil das ja hier in Deutschland doch ein bisschen anders ist und da ja explizit ja auch solche Menschen gesucht werden. Das kommt auch auf die Kommune an. Das, teilweise ist es dann eine Verknüpfung von Bibliothekarinnen mit einem Medienpädagogen in einer Person oder nur eine Medienpädagogen mit bibliothekarischen Aufgaben. Also es gibt hier sehr verschiedene, diverse Richtungen. Und es gibt halt auch viele, die wirklich nur Einzelpersonen, also wirklich nur Einzelaufgaben haben. Also Lukas und ich haben relativ reine medienpädagogische Aufgaben, aber wie gesagt, es gibt auch andere Kolleginnen, die da anders aktiv sind.
Wobei ich glaube, ich bin auch als Medienpädagoge angestellt, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich echt wie bei Yvonne oder wie du das beschreibst. Also ich habe auch nie was im Bibliothekswesen studiert, also auch Pädagogik studiert und dann Medienpädagogik Master obendrauf. Bin aber jetzt mittlerweile, also wir haben jetzt gerade einen Systemwechsel bei uns in der Bibliothek gehabt und da stecke ich auch irgendwie mittendrin und das ist auch eigentlich voll bibliothekarisches Arbeiten. Und das überschneidet sich ganz oft, ne? Also das ist dann wirklich, wenn man dann sagt, okay, und dann haben wir Veranstaltungen im Bereich Gaming und dann ist es auch logisch, dass ich dann auch irgendwie beim Erwerbung beim Lektorat der Videospiele auch irgendwie mit involviert bin oder so. Ne? Also das ist sonst irgendwie nicht, dass ich sage, okay, nee, alles, was mit Bibliothek zu tun hat, mache ich nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch, kommt bei uns wirklich von Kommune zu Kommune an, wie man das auch irgendwie auslegt. Also ich glaube auch in Deutschland ist das alles noch sehr am Anfang, wie sich sowas entwickelt. Und auch viele Bibliotheken wissen, glaube ich, noch gar nicht genau, irgendwie was kann denn dann die Person alles machen und wie kann sie dann auch irgendwie, weil das ja auch mit den Stellen, also die wachsen ja leider nicht auf den Bäumen, gerade im Bereich Kultur oder auch in Bibliotheken ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ganz viele neue Stellen geschafft werden und dann muss halt irgendwie was anderes dafür kürzer treten. Ne? Und das ist halt oft dann auch, das ist dann wieder das Politikum, wovon ihr auch eben redetet. Ne? Ja. Also wo setzt man da auch einfach dann die Prioritäten?
Ja, ist ja auch passiert, also ich ist ja auch, meine Stelle war vorher eine bibliothekarische Stelle, die dann umgewandelt worden ist. Wirklich zu dieser Stelle. Das heißt, es wurde eine Bibliothekarstelle weggenommen, um dann diese Stelle zu haben. Das ist natürlich auch ein Einschnitt für die Kolleginnen und Kollegen, ne? Das einfach abzutrennen und zu sagen, jetzt wollen wir einen Medienpädagogen haben, der das sozusagen anders arbeitet und andere Angebote macht. Aber man hat sich dazu entschieden, das so zu machen. Fällt manchen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland relativ schwer, sich sozusagen so davon abzulösen und zu sagen, gut, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir halt Stellen anders denken und man versucht dann halt wirklich alle möglichen Aufgaben trotzdem dann noch irgendwie reinzuhauen. Das ist, wie gesagt, manchmal nicht einfach arbeitbar für Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne da halt auch sehr, sehr viele verschiedene Probleme aus dem Bereich. Deswegen ist es nicht immer einfach, wenn jemand nicht aus dem bibliothekarischen Bereich kommt und das nicht studiert hat und dann einfach reingeworfen wird in einen Job, den er so vorher nicht kannte, zwar Medienbildungsarbeit irgendwie macht, aber dann irgendwie dann noch die bibliothekarischen Aufgaben übernehmen soll. Das ist nicht immer ganz so einfach zu stemmen mehr.
Genau, bei uns im Zug hat man sich dazu entschieden, verschiedene Abteilungen zu bilden. Also bei uns gibt es die klassische Bibliotheksarbeit, Medienbearbeitung ist ein Team, Mediennutzung ist ein Team. Dann haben wir interne Dienste, die kümmern sich um Technik insbesondere und sind da Anlaufstelle. Und mein Team ist das Team kulturelle Bildung und Vermittlung. Und ich vermittle quasi die digitalen Angebote für Kinder. Die andere Person vermittelt Leseförderung für Kinder. Ja, okay. Und so teilen wir uns innerhalb eines Vermittlungsteams dann schlussendlich auf.
Das klingt spannend, weil das hier, wie gesagt, hier oft zusammengedacht wird. Weißt du, das wird hier so sehr, sehr oft nicht so bewusst getrennt, sondern es wird versucht, das irgendwie in einer Person aufzustülpen, was relativ, glaube ich, nicht in der Regel nicht gut funktioniert.
Hat wirklich jeder eine Hauptaufgabe, die in einem solchen Team ist. Und dann hat man eine Nebenaufgabe, die ist dann vielleicht in einem anderen Team angesiedelt. Und so greift dann alles schön ineinander, würde ich so mal sagen. Es sind einfach viele Absprachen nötig. Also wir haben relativ viele Teamsitzungen, viele Austauschgefäße, weil wenn wir eine Veranstaltung planen, ist das Wichtigste natürlich, dass der Kundendienst Bescheid weiß, weil sonst kommen ja unsere Veranstaltungen dann wieder nicht an die Kundschaft. Also es muss ineinander greifen. Ja. Und dafür sehr viele.
sehr viele Hände und sehr viele Menschen sozusagen dabei, die das unterstützen.
das klingt total gut. Ja. Wie groß seid ihr? Also ich versuche das gerade so ein bisschen, das klingt total gut und total durchdacht. Wie viele KollegInnen seid ihr denn bei euch?
Ich weiß es gar nicht auswendig. Ehrlich, also wie viele Stellenprozente sind, weiß ich nicht. Aber es sind so um die 20 Leute, glaube okay. ich.
Ja. Und bei euch im Winterthur, wie ist das? Wie viel seid ihr da? Wie viele Personen?
Ich glaube so circa 80.
Wow, okay.
Aber auch alle Teilzeit und teils mit kleinen Pinsen auch.
Mhm, okay. Mhm. Ganz schön viele. Also so viele haben wir also insgesamt nicht.
Ja.
46 sind wir. Und die dann auch noch teilweise die Stadtteilbibliotheken noch haben. Ne? Also die muss man noch dazu zählen. Die Zentralbibliothek ist dann so um die 20, 25 und der Rest verteilt sich dann nochmal auf die 5 Stadtteilbibliotheken. Also es ist dann nochmal. Und ich weiß gar nicht, wie viel habt ihr, Lukas?
Oh so Gott. Nicht so, nicht so viele. Wir sind ja auch ein bisschen kleiner. 14 sind wir ja aktuell, glaube ich. Aber auch genau mit Teilzeitstellen auch dabei. Ich glaube, wir haben 11 Vollzeitstellen quasi aufgeteilt auf mehrere, auf 14 Leute insgesamt, meine ich. 11 oder 12.
Okay.
Und klar haben wir auch irgendwie Unterbereiche und auch jetzt KollegInnen, die dann für den bibliothekspädagogischen oder halt den die Vermittlung von Literatur- und Lesekompetenz zuständig sind und ich dann halt für den Medienbildungsbereich. Aber das ist manchmal nicht so ganz klar, irgendwie voneinander zu trennen. Das ist bei uns manchmal nicht so einfach. Ja. Also, genau.
Ja, aber
ja, spannend.
Ja, vor allem, weil manchmal auch Kolleginnen ja dann halt auch die Methoden nutzen, die ich oder andere, die ich mache. Also zum Beispiel Konzepte mit dem Osobot oder Konzepte mit dem B-Bot und Bluebot, dass sie das halt auch in ihre Leserförderungsangebote mit integrieren. Das gehört ja dazu. Das ist ja relativ normal. Da sind die Kompetenzen trotzdem verteilt, weil ich sozusagen halt nochmal andere Angebote mache als die Kollegen, die Leseförderung oder die Führungen machen und Bibliotheksführungen und so.
Ja, bei uns ist dann tatsächlich eher nochmal die Unterscheidung in verschiedene Altersklassen. Also wir haben dann immer den Primar, wie heißt das bei euch, Primar und Sekundar? Also bei uns ist dann halt Grundschule und weiterführende Schule. Und wir haben dann halt bestimmte KollegInnen, die machen dann wirklich nur Projekte mit Kindergarten. Manche machen dann nur mit Grundschulen und manche dann für die weiterführenden Schulen. Mhm. Genau. Ja, schön.
Ja.
Jetzt sind wir schon ganz lange am Quatschen und ich habe gerade überlegt, ob es noch so eine abschließende Frage gibt. Und was ich habe gedacht, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und ihr könnt noch mal kurz überlegen, was würdet ihr euch denn für die Zukunft wünschen, was vielleicht bei euch in den Bibliotheken, ja, was ist so eure Wunschvorstellung, wo es mal hingeht? Also ich meine, ich finde, das klingt alles schon super, super spannend und ihr seid schon in ganz vielen Bereichen tätig und macht auch irgendwie ganz viele tolle Projekte und nicht nur irgendwie konsumieren und Yvonne, du hast ja auch gesagt, euch ist wichtig, dass sie auch irgendwie partizipativ an die Sachen dran geht und dass die BesucherInnen von euren Workshops mitentscheiden können. Aber gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet, das könnte vielleicht noch besser werden und da wollen wir vielleicht noch hingehen?
Ja, ich bin jetzt mega gespannt. Wir eröffnen eben das Atelier nächsten Montag.
Oh.
Und ich bin wirklich gespannt, wie das dann sein wird. Und ich erhoffe mir da einfach, dass wirklich dann die Leute kommen und eben auch diese Angebote nutzen und dieses niederschwellige Angebot auch sich getrauen, da einfach etwas auszuprobieren.
Mhm. Wie ist es bei dir, Yvonne? Gibt es bei dir auch noch so einen Wunsch, den du hast zukünftig, was du noch gerne, vielleicht auch irgendwas, was du gerne hättest, was du gerne bei dir in der Bibliothek gerne haben wollen würdest. Vielleicht gibt es ja.
Weil du bist ja sowieso noch ganz am Anfang.
Ja, trotzdem, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Wunschvorstellung, ja, die sie hat.
Genau, also das Haus zum Lernen gerade gegenüber, das wäre natürlich unser Idealfall, wenn wir da uns verwirklichen können als Begegnungsort, als Bibliothek, wo man sich trifft, wo man gegenseitig miteinander, voneinander lernen kann. Im digitalen Bereich, im analogen Bereich, ja, ein sich treffen kann, das wäre so meine Wunschvorstellung.
Sehr cool.
Sehr cool.
Ja, mega spannend.
Ja,
ich finde, das war total eine total schöne Folge. Es hat total Spaß gemacht, mal quasi über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde, das klingt alles total interessant und ich hoffe, wir bleiben auch irgendwie in Kontakt, dass wir uns mal irgendwie austauschen, wie es bei euch weiterläuft und wie es hier weiterläuft. Und schön, dass ihr da wart. Und auch an dieser Stelle auch ein Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, egal wo ihr gerade seid, genau. Ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, im Zug oder vielleicht in der Badewanne.
In der Badewanne, sehr gut. Aber nicht das Handy reinfallen lassen oder das Smartphone.
Genau, schön die Bluetooth-Box in sicherer Entfernung hinstellen. Genau, und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank, für, dass ihr da wart, dass ihr uns besucht habt. Und ja, dann
bis zur Folge 13.
Tschüss, Roger. Tschüss, Yvonne. Und tschüss, Dennis.
Bis dann.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.